Wir sind wieder Berti und
Tommy
von der Gemüsemanufaktur in Derichsweiler. Heute haben wir einen tollen Gast bei uns im Podcast, nämlich Joshua, Gründer von unserem Lieferdienstpartner Lomogro. Und er fährt unser Gartengemüse zu Kunden mit Lieferabo. Es geht also wieder um eine Gründerstory.
Joshua, du bist 20 Jahre alt, hast letztes Jahr Abitur gemacht und ein BWL-Studium begonnen. Außerdem hast du grandiose 6 Jahre deines Lebens in Singapur verbracht, hast ein großes Faible für Logistik und liebst Haartrockner. Finden wir alles total spannend. Joshua, schön, dass du hier bist. Erzähl uns doch mal und unseren Zuhörern ein wenig über dich.
Ja, danke schön für das sehr süße und schöne Intro von euch beiden. Ja, ich bin Joshua, bin der Kopf hinter Lomogro, der jetzt für die Gemüsemanufaktur deren nachhaltigen Gemüsekörbchen ausliefert. Ich habe 6 Jahre im Ausland gelebt, habe jetzt letztes Jahr im September ein BWL-Studium angefangen, extra Teilzeit, damit ich flexibel gucken kann, wie viel Zeit denn das Unternehmen in Anspruch nimmt und dazu auch noch nebenbei bei der Post tätig, um da weiter praktische Erfahrungen bezüglich der Logistik zu sammeln. Ja.
Okay, da fällt vielleicht direkt schon mal die erste Frage, die einen Zuhörer interessieren könnte. Wie viel Zeit nimmt denn jetzt eigentlich Studium in Anspruch und wie viel Zeit Unternehmensgründung und operative Führung?
Also momentan ist es so, dadurch, dass ich jetzt wieder eine Prüfung habe in der beim Studium ist es mein Zeitmanagement jetzt ein bisschen wieder anders strukturiert, dass der Großteil oder dass mehr Aufgaben jetzt in den Tag fallen, die das Studium betreffen. Die Aufteilung ist zum größten Teil aber trotzdem noch das Unternehmen. Jetzt die Verteilung würde ich jetzt mal auf 40-60 schätzen, also das 40% das Studium in Anspruch nehmen und die 60% des Unternehmens zum größten Teil. Natürlich an bestimmten Tagen, wo ich mir das dann so strukturiere, dass ich jetzt mehr fürs Studium machen muss, sind es dann auch schon mal die 100%.
Jetzt hast du gesagt, du hast auch bei der Post gearbeitet. Das ist ja auch Thema Logistik. Und was uns halt total interessiert ist, was fasziniert dich an dem Thema Logistik eigentlich so?
Das hat, glaube ich, schon damals als Kind angefangen, weil da habe ich immer mit Autos gespielt und auch mit LKWs ganz viel auf der Couch rumgefahren. Mhm. Und meine Mama kann da auch eine Story von berichten, wie ich zu ihr immer gesagt habe, Mama, Auto gucken. Und ich glaube, dass das so die Mobilität und die LKWs, dass mich das schon immer interessiert hat und dass das ja auch in der Logistik, Speditionen sind ja schon sehr essentiell und dass ich da halt gemerkt habe bei der Post, dass das Bewegen von Gütern oder das generell die Logistik, dass die für die Wirtschaft, egal ob es national oder international ist, dass das ja ohne Verkehr, ohne Logistik geht gar nichts. Das fand ich jetzt einfach. Das hat sich einfach integriert in meine Liebe auch für die Mobilität. Und das finde ich so schön daran.
Und was ja auch immer spannender wird in der heutigen Zeit, ist, dass das Thema Logistik ja immer mehr an Bedeutung gewinnt, ne? Und an Stellenwert halt letztendlich zunimmst. Egal ob aus Kundensicht letztendlich die Anforderungen oder Erwartungen halt da sind. Ja, wann kommt meine Ware und wie schnell kommt meine Ware auch? Oder auch mit den technischen Voraussetzungen, die halt da sind. Ne? Da hat sich ja auch jede Menge getan, jetzt mal von Drohnen oder so her abgesehen. Aber du hast ja auch das Konzept des E-Fahrzeugs jetzt für dich umgesetzt. Ne? Ja. Kannst du dazu nochmal was erzählen? Warum machst du das und was steckt dahinter?
Also ich denke generell, dass für die lokale Nahversorgung, wo ja jetzt auch das mit euch perfekt dazu passt, ist die Elektromobilität am sinnvollsten, auch jetzt für die Zukunft gesehen. Und da denke ich auch, dadurch, dass es bei der Post hier in Düren ja E-Scooter gibt, habe ich halt auch entdeckt, dass es da eigentlich, dass das einfach schön ist, mit den Autos zu fahren. Erstens, die stinken nicht, weil die Transporter da von VW, die sind teilweise schon ein bisschen, die duften ein bisschen in der Nase und die sind auch nicht so bequem zu fahren. Also die Elektroautos sind ja alle Automatik und da fand ich, das hat viele Vorzüge, wo ich gedacht habe, dass das für Lomoro auch in Frage kommen muss. Ja.
Ja, das war ja letzten Endes auch ein Punkt, den wir sehr begrüßt haben, der für uns auch sehr wichtig war, weil wir daran glauben, dass irgendeiner muss das Thema halt dann auch in die Hand nehmen. Also sprich, jeder muss irgendwie seinen Beitrag dazu leisten, weil sonst verändert sich an der Stelle auch nichts. Deswegen super top Entscheidung, das zu machen. Als du jetzt gerade berichtet hast, dass du dich da schon als Kind für Logistik und für Autos und so interessiert hast, fällt mir immer die Frage ein, du hast 6 Jahre in Singapur gelebt, eine fantastische Stadt, wie wir finden, wo wir noch nicht waren, wo wir mit als allererstes, wenn der Reiseverkehr wieder einigermaßen normal läuft, war, unbedingt hinwollen.
Mister,
Und bitte?
da müsst ihr hin,
Ja, das glauben wir auch ganz fest. Ich war wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar, war noch ein bisschen größer vor, ich weiß nicht, manchmal 15 Jahren in Seoul, auch alles ganz anders. Inwiefern hat denn diese Zeit in Asien, ich glaube, du warst da von 6 bis 12 Jahren,
ne?
deine Logistikbegeisterung mit beeinflusst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass man durch die Zeit in Asien als Deutscher und Europäer halt gelehrt bekommen hat, oder auch durch die Reisen, die wir da gemacht haben, dass es Diversity, also dass es andere Sachen gibt und dass man dafür offen sein muss. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Logistik anders ist, aber die Logistik mit einem Elektroauto zum Beispiel zu vollziehen. Oder auch im Falle Lomogros, dass man sich spezialisiert auf die Lebensmittel, was ja ein Stück weit anders ist, glaube ich da, dass das einen Einfluss hatte auf, also dass Asien Einfluss da auf die Begeisterung für die Logistik hatte.
Hattet ihr damals dort, als ihr dort gelebt habt, irgendwie Berührpunkte mit Lebensmittellogistik gehabt?
Das ist auch, also die einzige Mobilität, die wir da erfahren haben, war, dass wir eigentlich nur mit Taxen gefahren sind. Aber ich glaube, wir sind noch, nee, ich glaube, wir hatten da keine Erfahrung, sondern wir sind da ganz standardgemäß in Filialen einkaufen gegangen.
Ist ja auch schon ein Weilchen her, da war das ja auch noch nicht so gang und gäbe, ne?
Nee, aber Asien ist generell in dieser E-Food-Branche, sage ich mal, in Lieferservice, sind die auf jeden Fall weiter als wir in der Gegenwart zumindest.
Ja, ich habe das letztens mal einen Bericht gesehen, da ging es um irgendeine große Stadt in China, wo dann tatsächlich auch schon die fertig gepackten Einkäufe mit einem autonomen Roboterfahrzeug in einem gewissen Umkreis X ausgeliefert wurden. Ja, also gigantisch, muss ich sagen.
Ja, die sind gut dabei, ja.
Berti, wolltest du eine Frage stellen? Oder?
Ja, klar.
Also ich hatte zum Beispiel noch was mit den Elektroautos, ist mir eben noch
Ja.
eingefallen, dass es auch so ein Stück weit ein Prozess war, weil es natürlich momentan in der Zeit die herausforderndere Entscheidung ist. Also weil ist eben die Elektromobilität ist in der Zukunft bei der lokalen Nahversorgung meiner Meinung nach das richtige Mittel oder Fortbewegungsmittel, wobei es halt momentan bestimmte Bedingungen gibt, die noch nicht so der Elektromobilität in die Karten spielen. Da haben wir ja auch oft sehr viel drüber gesprochen. Die Temperatur beschränkt die Reichweite ein oder kann die Reichweite einschränken, die Beladung. Dass die Fahrweise und all sowas. Aber ich glaube auch da habt ihr auch ein Stück weit so einen Teil dazu beigetragen, dass ihr unbedingt wolltet, dass Elektromobilität oder dass nur mit Elektromobilität die Gemüsekörbchen ausgeliefert werden, dass ich da mir dann auch gedacht habe, ja, dann nehme ich die schwerere Herausforderung an, mit einem E-Auto auszuliefern.
An Herausforderungen wächst man, in ja. der Tat. Wir waren wirklich davon überzeugt, dass Gemüse ausliefern einfach in einem leisen und emissionsfreien Fahrzeug irgendwie wesentlich besser und zukunftsfähiger zusammenpasst als in zum Beispiel unserem Camper-Van. Das ist halt noch ein Diesel, das ist so wie es ist. Ja, das ist noch nicht als E-Fahrzeug verfügbar, aber wir haben gesagt, das passt irgendwie nicht so gut zusammen. Und im Übrigen, das vielleicht kleine Anekdote, Joshua nimmt das Thema mit dem Elektrofahrzeug ausgesprochen ernst. Wir haben 660 Liter Wasserfässer in dieses Fahrzeug gepackt, ja, damit er wirklich ganz genau austüfteln konnte, wie weit er mit diesem Fahrzeug kommt. Also der Joshua überlässt da auch nichts dem Zufall. Das hat uns sehr beeindruckt, das war eine ziemlich coole Aktion.
Ja, das war auch eine anstrengende Aktion, weil das war, also ich wollte es auch bewusst im Worst-Case-Szenario machen, dass es extrem kalt ist oder dass es am besten auch ein bisschen regnet. Und dadurch, dass momentan die Temperaturen kalt sind, wenn es Nacht ist, musste ich dann auch um 2 Uhr aufstehen und bin von, ich glaube, habe dann nochmal eine Stunde an eine Schnellladesäule gestanden, um dann von 3 bis 7 Uhr am Stück rumzufahren, um zu gucken, wie weit das Auto kommt.
Ja, keine der, Mühen gescheut.
Ja, der Tag, der war... Der war lehrreich, aber auch ziemlich anstrengend. Da habe ich mich schon aufs Bett gefreut.
Ja, das glaube ich. Ja, super, also voller Körpereinsatz. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, das Thema Nachhaltigkeit war ja jetzt, haben wir ja angesprochen, durch das E-Fahrzeug. Was ist aber das Besondere jetzt bei dir an deinem Lieferdienst? Du lieferst ja für uns jetzt das Gemüse aus, ja, das... unbehandelt ist, lokal angebaut und unverpackt ist. Was sind so deine speziellen Themen bei deinem Lieferdienst? Also du bist ja jetzt nicht irgendein Lieferdienst, der irgendwas ausliefert, sondern was sind so die Besonderheiten deines Lieferdienstes?
Also die Nachhaltigkeit spielt da natürlich eine der drei größten Rollen. Was jetzt nicht nur auf die Elektromobilität zum Beispiel, oder viel baut sich darum, weil zum Beispiel den Strom will ich zukünftig dann auch durch Photovoltaikanlagen zum Beispiel gewinnen. Dazu ist aber auch mein Fokus, also ich bin eine Logistikdienstleistung. Es gab zum Beispiel dann verschiedene Gespräche für verschiedene Institutionen, wo ich dann auch diese Frage gestellt bekommen habe, wo ich dann zum Beispiel mit Gorillas oder Flink oder Rewe-Lieferservice verglichen wurde, wo ich dann auch da die Antwort drauf gegeben habe, dass die natürlich auch die Logistik machen, aber zusätzlich auch noch den Vertrieb. Und dadurch, dass ich mich eben nicht noch auf den Vertrieb fokussiere, sondern einem zum Beispiel auch einen Rewe-Lieferservice oder auch einen Flink ermöglichen könnte, mit mir weitere Liefergebiete zu erschließen, weil ich eben eine Logistikinfrastruktur bieten will, die meinen Kunden, also wie die Gemüsemanufaktur oder was weiß ich wer, irgendein Lebensmittelproduzent, der halt eine weitere Alternative bekommt, als selber auszuliefern oder sein zu lassen. Und diesen Mittelweg, den will ich halt mit Lomogro ermöglichen. Und da spielt nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch in einer gewissen Art und Weise die Innovation eine Rolle, die natürlich zu Beginn auch nicht ermöglicht wird, weil das Geld wächst nicht auf Bäumen und ich bin jetzt auch kein Millionär, der jetzt hier direkt eine 1A-Service bereitstellen kann, aber Innovation ist auf jeden Fall das der zweite USP, den ich ermöglichen will. Ich meine, das sind dann Kleinigkeiten wie heißt es nochmal? Live-Tracking zum Beispiel, dass euer Kunde genau sehen kann, wo denn das Auto gerade ist, was natürlich in der heutigen Zeit ein Standard ist, aber ich auch erreichen will, aber auch darüber hinaus gehen möchte, wo es halt noch Prozesse geben muss, um diesen USP zu erreichen.
Ich muss tatsächlich eine Sache ganz kurz relativieren, die du gerade gesagt hast, und zwar auf gut gemeinte Art und Weise. Du sagtest gerade, dass du nicht von vornherein einen 1A-Service liefern kannst. Aus unserer Sicht bietest du mehr als das, weil wir haben viele Monate miteinander gesprochen und du bist dann so schnell ins Handeln gekommen Anfang des Jahres und hast diesen Lieferdienst faktisch gesehen aus dem Boden gestampft von jetzt auf gleich und bist mit uns am 8.4., wir sind ja quasi parallel ans Netz gegangen, ja, und du unterstützt uns damit ungemein und also von daher, du bietest einen 1A-Service, vor allen Dingen hochqualitativ aus unserer Sicht. Nur um das mal zu sagen.
Ja. Dankeschön. Genau. Du hast auch gerade gesagt, Qualität, das ist das Dritte, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass das unserer Meinung nach auch das ist, was einen Kunden bindet. Also wenn Qualität über Quantität ist ja auch ein schönes Sprichwort. Und das ist der dritte USP, den ich mit Lomogo erreichen will. Das nicht allein in der Zuverlässigkeit der Auslieferung, sondern dass der Service, die Logistikinfrastruktur oder auch das alles drumherum für euch, für die Gemüsemanufaktur oder für Kunde X und Y, dass ich davon überzeugt und selbstbewusst sagen kann, dass das die beste Alternative ist, zu einen Lieferservice selber aufzubauen. Und halt dieses Kundenorientierte, das will ich durch die Qualität erreichen. Bei Lomogo.
Das ist auch das, was uns absolut überzeugt hat von dir und von der Zusammenarbeit mit dir. Das sind die Werte, die du vermittelst, halt Qualität und Zuverlässigkeit halt auch in der Lieferung, aber sagst halt auch auf der anderen Seite, ich liefere nicht irgendwas aus, sondern mir ist halt auch wichtig, dass das, was ich ausliefer, halt auch in einer guten Qualität ausgeliefert ist. Du machst dir super viele Gedanken, wie du unsere Ware in deinem Fahrzeug halt auch frisch halten kannst, ne? Und bringst da super viele Ideen mit ein. Das hat uns total überzeugt, auch mit dir Ideen auch weiterzuentwickeln. Und wo wir halt gesagt haben, im Joshua müssen wir unbedingt zusammenarbeiten, für uns kommt gar kein anderer Lieferdienst in Frage. Und das sind schon auch die Werte, jetzt was du gesagt hast, dann Freundlichkeit, der Kunde steht im Fokus. Und das ist, weil letztendlich ist derjenige, den du belieferst, der ist ja unser Kunde und erstmal nicht deiner, sondern wir sind ja erstmal deine Kunden. Aber du hast das Prinzip, dass unser Kunde ist halt auch dein Kunde und das ist das Schöne eigentlich, was wir für uns dann, wo wir halt unsere Ware auch mit sehr, sehr gutem Gewissen dir überlassen, weil du bist dann letztendlich bei unserem Kunden unser Sprachrohr und das fanden wir halt auch, haben wir immer ein gutes Gefühl, dass wir dir das anvertrauen können einfach auch, ja.
Also ich glaube da auch zum Beispiel, das ist auch so das, was mich dann auch ein bisschen begeistert an der Logistik, dadurch, dass ich bei der Post ja gearbeitet und immer noch arbeite, habe ich da auch dann in manchen Bezirken, wo ich dann länger war als einen Monat, habe ich dann auch gemerkt, wie ich integriert wurde in das Leben von den Leuten ein bisschen. Und ich glaube, das war auch dann so ein bisschen Indikator, dass ich gedacht habe, boah, das macht richtig Spaß. Und auch diese Beziehung zu dem Endverbraucher aufzubauen oder auch das zu ermöglichen für euch, dass sich, also das fließt auch wieder in Lomogo mit ein.
Das war uns ja auch unwahrscheinlich wichtig, dass wir haben es ja irgendwie geschafft, alle Prozesse so zu segmentieren auf diesem Planeten, ja, dass das aber alles leider total unpersönlich geworden ist und das war uns wichtig, dass wir das gemeinsam als einen persönlichen Prozess und ein persönliches Projekt verstehen, ja. Das ist ein hohes Qualitätsmerkmal bei Lomogo, was wir sehr schätzen. Joshua, mal nochmal einen Schritt zurück. Du hast ein Unternehmen gegründet, ja, Hut ab, mit 20, neben dem Studium her. Das ist cool. Mit 20 hatte ich andere Sorgen, als ein Unternehmen zu gründen, ja. Was waren deine Hürden, die du meistern musstest für dich? Was waren so die großen Hürden, wo du sagst, Mensch, das war schon knifflig und das hat aber auch unwahrscheinlich viel Freude gemacht, mich genau mit dem Thema auseinanderzusetzen und durchzubeißen.
Also ich glaube, das war wirklich Elektro, ja oder nein. Das war so ein bisschen, oder mit welchem Auto liefere ich aus? Das war ein Stück weit ein kniffliger Punkt, beziehungsweise auch, was ich anbiete, ob das Auto jetzt einfach nur ein Transporter ist oder direkt ein Kühltransporter. Welche Größe, also da kommen ja so viele Sachen dann dazu. Und generell der ganze Prozess von Lomoro, dadurch, dass ich meine, ja, ich hatte Erfahrung in der Logistik, aber durch mein Alter war das auch jetzt nur ein Jahr. Auch das theoretische Wissen über Logistikabläufe oder generell betriebswirtschaftliche Prozesse war beschränkt. Und ich glaube, da gab es halt Hürden, die ich noch nicht überwunden habe, aber dran arbeite. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein Gespräch mit dir, Thomas. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendeiner von euch beiden, da ging es dann auch darum, dass ich das Gefühl hatte bei Autohäusern, dass die Leute mich nicht ernst nehmen.
Ja, ich
Wegen
erinnere.
meinem Bubchengesicht und wegen meinen 20 Jahren da habe ich dann auch mit euch drüber geredet und dann. Da gab es da auch eine Lernkurve oder eine Hürde, die überwinden werden musste, dass ja, ich darüber einfach hinweg gucken muss oder mir dann denken muss. Also wenn du jetzt nicht so professionell sein kannst, um mir ganz normal gegenüberzutreten, dann ist es dein Bier, weil du einen Kunde gerade verlierst.
Richtig,
Und
genau.
ja, das war zum Beispiel auch so eine schöne Erfahrung, die ich ja, erfahren habe durch Gespräche mit euch.
Was hat dir denn sonst noch in der Unternehmensentwicklung, im Rahmen der Unternehmensgründung am meisten jetzt geholfen?
Also wirklich das Austauschen. Egal, ob es mit euch ist oder mit Leuten von dem Coworking Space. Das bringt am meisten, meiner Meinung nach. Oder generell das Auseinandersetzen mit Dingen. Egal, ob es jetzt halt im persönlichen Austausch ist oder einfach das Recherchieren danach. Das war für mich sehr wichtig, um halt da zu lernen. Ja.
Und dann halt auch noch mal wahrscheinlich auch noch mal die Perspektive oder Ideen vielleicht auch von anderen wahrscheinlich auch zu hören, ne? Und so was denkt dein Gegenüber oder ja, da schafft man manchmal so einen Perspektivwechsel dann letztendlich auch noch mal, ne? Was sind so, was kann man sonst noch machen oder was hat man vielleicht noch nicht bedacht oder so, ne? Das sind,
Ja,
ja.
da gab es unzählige Momente, wo ich gedacht habe, wieso bin ich darauf nicht vorher gekommen? Oder ich habe ganz vergessen daran zu denken. Und dass dieser Moment dann so einschlagend war, dass sich das komplette Konzept teilweise nochmal komplett verändert hat.
Ja, das erschüttert einen
Ja,
zuerst mal, ne?
ja.
Und dann, ja, bis man, wenn man den Boden unter den Füßen wieder gefunden hat, dann
Ja.
kann man wieder aufbauen. Aber genau, ja, den Austausch fanden wir in unserer Gründung halt auch total wichtig. Jetzt sind wir ja zu zweit, ne? Du bist alleine, aber sag mal, du hast halt also du hast Anlaufstellen für dich gefunden, um dich halt auszutauschen. Gab es denn sonst noch einen Punkt, wo du sagst, ey, das war richtig hilfreich für mich?
Jetzt so spontan würde ich sagen, dass das eigentlich das Austauschen und das Recherchieren von mir aus, dass das eigentlich die Punkte waren, die mir geholfen haben. Also spontan würden mir da jetzt nicht nur weitere Sachen einfallen.
Ja, Und was ich halt dann spannend finde, dass du halt nicht nur, also man muss ja viel planen, viel organisieren, viel überlegen, viel recherchieren, ja, viel Vorleistung theoretisch machen, ne? Aber was ich dann so faszinierend fand, dass du irgendwann im Telefonat oder im Zoom-Meeting dann gesagt hast, nee, mir reicht's jetzt, ich mach's jetzt. Es wird jetzt
Ja, da
gemacht,
erinnere ich mich schon.
ich kaufe jetzt das Auto, oder ich lease jetzt das Auto, ich unterschreibe jetzt diesen Vertrag, weil ich muss jetzt ins Handeln kommen. Und das fand ich total faszinierend, dass auf einmal so, okay, jetzt der Punkt erreicht, den Joshua erreicht, der muss jetzt handeln. Das fand ich super, weil das finde ich halt total faszinierend, dass du mit 20 Jahren da halt sagst dann, okay, ich gehe das Risiko ein, ist ja ein Teilrisiko halt auch. Und da sind ja auch viele, die halt dann in dieses Handeln kommen, in diese Phase des Handeln kommens, nicht reinrutschen oder davor halt stehen bleiben oder sich halt scheuen und dann halt eben nicht gründen. Und also, das fand ich richtig cool, den Moment. Nee, mir reicht's jetzt. Ich lease jetzt das Auto. Ja. Und dann war es ja innerhalb von ein paar Wochen war das Auto ja
Ja,
dann auch da. Ja,
was auch
super.
eine Tortur war, das Auto zu holen.
Ach so, die Tour von Berlin zurück,
Ja,
ne?
es war
Oh
zum
je.
Kotzen.
Ja,
Aber
gut.
dann ganz kurz dazu auch zum Beispiel, dass ich hatte den Moment letztens sogar noch, schon vorgestern oder so war das, wo mir dann wieder was eingefallen ist bezüglich dem Prozess. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ich glaube, das meinte auch wieder einer von euch oder irgendwer anders, du kannst jetzt nicht dich in jedes einzelne Detail reinfuchsen, was jetzt aber nur theoretisch ist und in der Praxis, also du weißt ja nicht, wie es in der Praxis ist. Und jetzt letztens, als ich halt gemerkt habe, ich habe da was vergessen oder was nicht zu Ende gedacht, da kam mir dann die innere Stimme wieder und dann hat die halt zu mir gesagt, Joshua, lass es einfach auf dich zukommen. Du kannst hier jetzt gucken, was du willst, aber wie es in der Realität wirklich ist, das erfährst du erst, wenn du es machst. Und diese Momente, die hatte ich in der Vergangenheit und jetzt neulich auch. Und die sind dann auch immer ein bisschen erleichternd auch, weil ich mir denke, ja, jetzt irgendwann werde ich schon an den Punkt kommen, wo das Problem dann größer wird oder ich dann eine Lösung finden muss.
Das ist so, also das können wir, glaube ich, auch nur bestätigen, Berti, oder? Man kann, also Probleme, Herausforderungen, however wir sie jetzt auch irgendwie nennen, die kannst du am besten lösen, wenn sie tatsächlich auch passieren. Auf dem Papier ist das manchmal einfach nicht mehr möglich. Wir beide sind Fans von Struktur, Organisation und Planung. Wir sind aber genauso, dass wir sagen, lieber mit 80% losrennen und dann ins Handeln kommen und den Rest, den erlebst du dann. Und da wird sich noch genug verändern und anpassen, aber dann bist du halt im Flow und du bist in der Arbeit und dann fühlt es sich auch ganz anders an, ne? Also uns haben auch ein paar Leute gefragt, ja, wollt ihr nicht erstmal eine Testsaison machen? Da haben wir gesagt, nee, komm, direkt voll rein und wir machen das jetzt einfach. Wir wollen direkt das Unternehmen starten und wir wollen geiles Gartengemüse anbauen und wird da was schiefgehen? Garantiert wird irgendwas schiefgehen, ja. Und wird deswegen die Welt untergehen? Nein, niemals, ja, weil wir haben einen Plan im Hintergrund und wir haben Vorstellungen und du kannst dich in dem Moment einfach mit der Sache auseinandersetzen. Wenn ich mich auf dem Papier mit der möglichen Schädlingsplage auseinandersetze, ja, gut, dann habe ich halt ein paar abendfüllende Stunden vor mir, aber irgendwie nichts erreicht für mich, ne?
Ich hatte das zum Beispiel jetzt, dadurch, dass wir jetzt zweimal schon mal eine Auslieferung gemacht haben, hatte ich das da bei der Tourliste, also bevor wir in die Praxis gegangen sind, haben wir auch darüber philosophiert oder ich, wie denn am besten da die Dokumentationsstruktur aussieht. Die hat sich jetzt komplett verändert, weil ich innerhalb der 2 Tage gemerkt habe, dass das viel zu umständlich ist oder einfach nicht läuft und dass ich da jetzt auch halt Anpassungen gemacht habe. Und das war halt so eine schöne Lernkurve, wo ich die das Ganze nochmal verstärkt haben, dass man einfach mal machen muss.
Kannst du vielleicht auch einmal gerade deinen Auslieferprozess mal beschreiben? Wir sind direkt schon eingestiegen in das ganze Thema Unternehmensentwicklung und was sind so deine USPs von deinem Unternehmen? Aber kannst du mal einmal gerade beschreiben, wie läuft so ein Auslieferprozess bei dir ab?
Ja, eigentlich ganz, ganz simpel. Also ich gehe jetzt nicht komplett ins Detail, aber wenn man das jetzt ganz grob zusammenfasst, komme ich ja bei euch die Kisten holen und liefere aus, komme zurück, um den Pfand wieder mitzunehmen. Aber um ein bisschen detaillierter, also ich kriege ja von euch die Daten oder generell vom Kunden die Daten, um anhand dessen dann die beste Route zu erstellen für den jeweiligen Tag. Dann erfolgt bei dem jeweiligen Kunden dann die Abholung der Kisten und halt auch die entsprechende Ladung, Beladung in die jeweilige Gangfolge, um dann zum Kunden zu fahren. Und da kann ich im Grunde dann entscheiden oder gibt der Endverbraucher an, also wenn er persönlich angetroffen werden kann, dann ist das der Optimalfall. Aber wenn ein Ablageort hinterlegt, wenn der dann nicht da ist und ich den Ablageort aufsuchen muss, dass dann da auch dass die Dokumentationsstruktur dann anders ist. Und bei euch ist es ja zum Beispiel auch so, dass der Kunde mir dann wieder was mitgibt, was ich dann auch im Fahrzeug verstaue und am Ende der Tour komme ich wieder zu euch zurück, um jetzt letztens waren es die Tüten, um die bei euch dann wieder abzugeben. Da waren ja keine Tüten, waren Taschen.
Ja,
Ja.
genau.
Recycelte Technik.
Ja.
Also kurz dem geneigten Zuhörer, was der Joshua meint, bei uns ist, wir haben ein Pfandsystem mit Körbchen und bei uns bekommt der Kunde, egal ob er es abholt oder geliefert bekommt, ein fertig gepacktes Körbchen von uns und gibt das leere Körbchen beim nächsten Mal einfach wieder ab und bekommt ein neues. Hintergrund ist, weil wir möchten die Zeit haben, mit den Kunden zu babbeln und zu quatschen und uns auszutauschen und nicht, dass die irgendwie eine Kiste mitbringen müssen und noch was packen müssen oder so.
Und wir haben das, was der Joshua auch angesprochen hat, das Thema Ablageort. Wenn ein Kunde ein Lieferabo abschließt bei uns, muss er einen Ablageort definieren, an dem der Joshua das Gemüsekörbchen sicher abstellen kann, wenn der Kunde einmal nicht zu Hause oder nicht erreichbar ist, auf jeden Fall. Und das haben wir vertraglich so festgelegt, dass man da auf der sicheren Seite ist, dass das Gemüse auch wettergeschützt steht und an einem Ort deponiert wird, was für den Kunden in Ordnung ist und wo wir halt auch dann wieder, oder ja, jetzt nicht Joshua, aber wir halt auch dann die Qualität dann halt auch ja, einhalten können letztendlich.
Ja, cool. Also man merkt, Joshua, du denkst viel über Prozesse und Systeme nach. Ja, das passt gut zu uns. Deswegen macht das Arbeiten gemeinsam auch sehr leicht. Das ist schön. Auch wenn ich sowas höre wie optimale Routengestaltung und so weiter. Also das heißt, auch das Ganze sehr nah angeknüpft an das Thema Nachhaltigkeit, dass hier nicht kreuz und quer, ich sag's mal etwas bösartig, unkoordiniert durch die Gegend gedüst wird. Ja. Das finden wir ganz große Klasse. Nochmal wieder einen kleinen Schritt zurück. Warum müssten es denn eigentlich Lebensmittel sein? Du könntest ja jetzt auch, oder andersrum, warum gerade Gemüse, frische Lebensmittel? Ja, du könntest ja auch irgendwas
Nudeln.
Haltbares, keine Ahnung, Nudeln, Backwaren oder sowas ausliefern. Also ist bei dir das mögliche Sortiment eingeschränkt oder was sind deine Ansprüche an die Waren, wo du sagst, ja, die möchte ich auch gerne ausliefern, ja, und was hat dich dazu gebracht, genau diese Wahl zu treffen?
Also Lebensmittel sind oder ich habe auch wieder bei der Post gemerkt, dass na nee, ich fange anders an. Wenn man den E-Food, also das Bestellen von Lebensmitteln online mit das Bestellen von Klamotten zum Beispiel online vergleicht, oder auch den Verlauf beobachtet oder ich mir halt da das mal durchgelesen habe, dann war das im Grunde so, dass der Onlinehandel bei Klamotten jetzt beispielsweise langsam angefangen hat, aber die KIP-Branche, um das zu erklären, die KIP-Branche ist zum Beispiel die HL.
Wofür steht KIP?
Das steht für Kurier, Express und Paket oder das alles halt auch auf Englisch.
Okay.
Auf jeden Fall, dass die gleichzeitig gewachsen sind, also der Handel für Klamotten und die KIP-Branche sind gleichzeitig gewachsen und somit, dadurch, dass es die KIP-Branche gab, konnte auch ein, ja, die Klamottenhändler konnten auch ihre Produkte besser online verkaufen, weil es halt eben diese Logistikinfrastruktur gab. Wenn man jetzt auf die Bestellung von Lebensmitteln online guckt, dann ist das anders, weil die ganzen Produzenten, es gibt ja zum Beispiel Amazon Fresh oder Rewe Lieferservice oder jetzt auch Flink und Gorillas, die sind alle dazu gezwungen, in Anführungszeichen, entweder, wie ich ja eben schon meinte, Lieferservice selber zu machen oder sein zu lassen. Weil es gibt natürlich die KIP-Branche, aber wie ich ja selber weiß, bei der Post gibt es keine Vorkehrungen, die den Transport lebensmittelfreundlich machen. Und das ist auch der ganze Hintergrund hinter Lomoco, dass ich gedacht habe, dass da oder davon überzeugt bin, dass es da eben diesen Benefit gibt, weil ich denke, wenn es, wie es die KLP damals für Amazon oder was weiß ich, die ganzen Online-Händler gewesen ist, kann Lomoco oder wird Lomoco das auch für die Online-Lebensmittelhändler sein oder für Betriebe in der Region, die online die Möglichkeit ihren Endverbrauchern zur Verfügung stellen wollen, dass die Lebensmittel bestellen können. Und weil ich halt eben davon überzeugt bin, dass der Markt diese Alternative braucht oder auch diese Unterstützung. Ja, schreibt sich das Domogro im Grunde auf die Fahnen und bezieht sich jetzt zu Beginn auch auf die Lebensmittel.
Können wir vielleicht, wo du jetzt gerade nochmal deinen Unternehmensnamen erwähnt hast, mal kurz noch das
Ja,
Geheimnis
stimmt.
lüften für die Zuhörer? Wofür steht Lomogro?
Ja, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Das steht für lokale Mobilität und Groceries, also Lebensmittel. Im Grunde ist der ganze Name eher auf Englisch, nämlich von Local Mobilities for Groceries.
Passend. Und vor allen Dingen klingt irgendwie harmonisch.
Ja.
Lomoko.
Ja.
Hat uns immer gut gefallen.
Also,
Ja,
ja, mir
wenn
auch.
ich dich jetzt so richtig verstanden habe, wirst du quasi die neue mobile Sparte für Lebensmittel, ja, unabhängig jetzt auch von was es für Lieferanten jetzt sowieso schon gibt. Aber da hast du dir natürlich ein ambitioniertes Ziel gesetzt, ja, dass da so eine Sparte ja, zu etablieren. Welche konkreten Ziele verfolgst du denn sonst noch mit Lomogro?
Also das ist eigentlich ein allgemein beschreibendes Ziel. Also dass ich für lokale, ja nee, das eins, also für lokale Lebensmittelproduzenten, dass ich für die eine Logistikinfrastruktur zur Verfügung stelle, die sinnvoll und kundenorientiert ist. Und dass das ist eigentlich schon das nächste Ziel wäre im Grunde, das universeller zu machen, in der Hinsicht, das auf weitere Kommunen oder Städte auszuweiten. Ja.
Wann würdest du denn sagen, wenn du dir jetzt vorstellst, das wäre der 31.12.2022, ja, so kurz vor 12, und dass du sagen könntest, boah, geiles Jahr, ist richtig gut gelaufen. So, was müsste dafür jetzt passieren, noch dieses Jahr?
Dafür müsste passieren, dass ich bestimmte Prozesse effizienter gestalte, Das ist vor allem die Auslieferung, dass ich, dass die Wege sinnvoller genutzt werden, weil das einfach für alle Beteiligten ja, sinnvoll ist. Das kann zum Beispiel erreicht werden durch, ja, durch eine digitale Routenplanung oder sonstige Überwachungsprozesse oder auch Planungsprozesse oder auch durch Immobilien, Umschlagsplätze oder so. Oder auch vielleicht Kooperation mit anderen Mobilitätspartnern, also jetzt ganz weit oder kreativ mit Taxenunternehmen oder so. Also das war jetzt mal nur so ein Denkansatz. Aber dass man da halt irgendwie den Prozess effizienter gestaltet, das wäre so eine Sache, die dieses Jahr als Ziel gesetzt ist, das zu erreichen.
Wenn das jetzt zu eher zu detailreich ist, brauchst du die Frage auch gar nicht zu beantworten, aber wie viele Kunden möchtest du dann am 31.12.2022 haben? Wie groß ist Lomogo dann?
Ich würde sagen, so groß, dass der Zukunft nichts im Wege steht, dass ich darauf aufbauen kann. Ja, also
Okay.
das ist eine genaue Definition, die, ja, die steht in den Sternchen.
Okay, sehr gut. Und hast du vor, auch jetzt mal über den 31.12. diesen Jahres hinauszublicken, auch weitere Güter neben Lebensmittel zu transportieren? Oder wird das für dich bei Lebensmittel bleiben? Also ist das der Hauptfokus und sagst, nee, die Sparte, die fülle ich komplett aus, aber mach halt nichts anderes, oder? Gibt es da noch andere Güter, die du vorhast zu transportieren?
Also da würde im Grunde die Non-Food-Produkte, die würden noch in Zukunft eventuell kommen wollen, dass ich aber da auch dann nicht national zum Beispiel das versende, wie es DHL macht, sondern dass ich mich da auch auf die lokale Region konzentriere, dass ich ja, in Düren ein Logistiknetz biete, wo Händler zu anderen Händlern oder Händler zu Endverbrauchern was verschicken können. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit, das Feld zu erweitern.
Also das heißt, wie du es auch eben schon gesagt hast, das Thema Regionalität steht bei dir an ganz, ganz oberer Stelle.
Ja.
Ja, also ich zumindest für meinen Teil finde das auch durchaus super spannend, weil ich glaube, da ist viel Potenzial, weil so viel Lieferdienstleistung auf regionaler Ebene nehme ich, das muss jetzt nicht korrekt sein, aber nehme ich zum Beispiel gar nicht wahr. Ich glaube, da ist definitiv eine Marktlücke da, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, das Ganze sehr stark auf Qualität und Nachhaltigkeit zu trimmen. Weil ich glaube, das ist noch ein Riesenfeld, was zu bearbeiten ist und was für uns und für unsere Lebensweise und auch für unseren Planeten unwahrscheinlich wichtig ist, dass wir uns damit endlich beginnen auseinanderzusetzen.
Also das war auch zum Beispiel bei der ganzen Recherche in Bezug auf die Logistik, da kamen massenhaft Berichte über die letzte Meile Problem in Innenstädten. Also das, ich meine, Innenstädte ist wieder ein bisschen mehr Bevölkerungsdichte anders jetzt als hier in Düren, aber das war das Problem, was in der Zukunft auf die KLP-Branche drauf zukommt.
Kannst du noch mal kurz erklären, was mit letzter Meile
Naja,
gemeint
ja.
ist?
Ja, die letzte Meile ist im Grunde der Weg ja, wie soll ich das beschreiben? Ihr habt das auf eurer Webseite gut beschrieben. Also der letzte Punkt der Logistikkette also der letzte Weg zwischen Endverbraucher und Händler zum Beispiel. Das ist die letzte Meile.
die halt zum Beispiel auch bei gekühlten Themen zum Beispiel immer sehr kompliziert ist, weil ja dann die Zeitspanne relativ kurz ist, in der das Produkt abgegeben werden muss, ja, und dann aber auch da wieder die Frage stellt, wohin kommt das dann? Kommt das in den Kühlschrank? Kommt das in die Zwischenkühlung oder wie sieht's aus? Also man hat das Thema Parkdruck, wo kann man anhalten? Also viele Herausforderungen an der Stelle.
Ja, das ist auch, also wie schon eben erwähnt, da kommen so viele Sachen beisammen, die man nicht beeinflussen kann. Also wenn Endverbraucher nicht zu Hause ist, dann ist das ein Problem für die Logistik. Da müssen die sich halt irgendwie ein Konzept ausdenken, was DHL zum Beispiel mit den Packstationen hat oder mit den Filialen, wo es benachrichtigt werden kann, um halt die Erfolgsquote höher zu halten. Aber das sind halt alles, ja, das ist ein großer Aufwand, den so ein Unternehmen da auf sich nehmen muss, um diesen Service bereitzustellen. Und das ist halt, wird in der Zukunft in Großstädten, wird das noch schwieriger werden, weil die Kunden natürlich halt eben die Nachhaltigkeit wollen oder auch das Geräuschlose ausliefern. Und dann auch die Parkplätze, also da gibt es ja so viele Probleme, die da auf einen zukommen werden.
Hat sich denn eigentlich für dich jetzt unter dem ganzen Aspekt Regionalität, und du hast gerade ja viel über Großstädte gesprochen, auch mal die Frage gestellt, du studierst ja in Köln, glaube ich, ne? Das vielleicht in Köln oder was weiß ich, in irgendeiner anderen Metropolregion zu machen? Oder war immer klar, nö, wenn, dann mache ich das in Düren.
Es war, ich meine, Düren kommt jetzt, weil ich hier in Düren wohne, aber generell liegt der Fokus schon mehr auf die Region außerhalb der Großstädte, weil ich mir einfach. Also das ist mir zu aufwendig oder auch das ist nochmal ein komplett anderer Markt in den Großstädten, weil es da eben diese hohe Bevölkerungsdichte gibt und somit das Potenzial für einen Lieferservice ja wesentlich größer ist als auf der ländlichen Region. Und da gibt es halt unzählige Wettbewerber wie Gorillas Flink, auch wenn es nicht genau dasselbe ist wie ich oder was Lomogro macht, aber die spielen natürlich irgendwie in die Karten, weil wenn deren eigener Lieferservice schon die und die Vorteile hat, dann muss ich da mindestens mitziehen. Von daher ist momentan auf jeden Fall das Ziel, außerhalb der Großstädte sich breit zu machen, sage ich mal. Weil da einfach der Markt ist sehr stark umkämpft.
Ja, ich finde halt auch, dass es super bereichernd im ländlichen Bereich einen
Ja.
Lieferdienst zu gründen, gerade für frische Lebensmittel, weil wir haben ja viele Anfragen auch von der älteren Kundschaft auch, die zum Beispiel jetzt nicht mehr so gerne Auto fahren und dann halt vielleicht auch gerade freitags nachmittags scheuen, zu unserer Abholzeit mit sich ins Auto zu setzen oder so. Und dann echt dankbar sind dafür, dass da jemand kommt und dann halt Gemüse liefert, ne? Und das halt frisch und zuverlässig. Und gerade wie hier auf dem Land ist es halt auch ja in den Dörfern echt rar, jemanden vor Ort zu finden, der, ja, oder du hast ja kaum noch Lebensmitteleinzelhändler in den Ortschaften. Ne? Du hast dann irgendwie alle paar Dörfer, ist dann schon ein Einzelhändler, das schon, aber dann musst du halt auch genau da wohnen, dann wo der Einzelhändler halt ist. Und das ist hier bei uns in Derichsweiler auch nicht der Fall. Und deshalb sind da viele, gerade ältere Kunden, halt auch total dankbar dafür, dass sie einen Lieferdienst haben. Oder halt auch ja, Familien, die halt freitags nachmittags halt auch noch arbeiten, ne? Und dann halt nicht irgendwie um 18 Uhr zu Hause sind, sondern vielleicht andere Dienstzeiten dann auch haben und dann es vielleicht auch nicht schaffen, zwischen 15 und 18 Uhr bei uns auf der Matte zu stehen. Beziehungsweise dann halt auch sagen, nee, ich habe halt Freizeitveranstaltungen, ich fahre die Kinder zum Schwimmen oder von da abholen oder sind schon im Wochenende und wollen dann halt auch lieber ganz entspannt dann den Lieferdienst in Anspruch nehmen. Ne? Von daher finde ich die Wahl der ländlichen Region, finde ich schon, macht auf jeden Fall Sinn.
Ich glaube auch, dass die Nachfrage hier auch, ich würde jetzt nicht sagen, oder doch, ich würde sagen, dass sie vergleichbar ist mit denen in den Innenstädten. weil, oder ich würde teilweise sogar noch sagen, dass sie höher ist, weil eben hier nichts in diese Richtung geboten werden kann.
Also wenn ich halt auch mal überlege, als wir in Berlin gewohnt haben, wir haben 4 Jahre in Berlin gewohnt und da mittendrin, also in Mitte, und da haben wir zum Beispiel auch am Wochenende kein Auto gebraucht. Also wir haben das Auto für den Beruf benutzt, aber am Wochenende privat in der Freizeit gar nicht und waren in Berlin selber nur zu Fuß unterwegs und waren halt auch zu Fuß um die Ecke im kleinen Supermarkt halt einkaufen. Und das, da wären wir, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, auch einen Lieferdienst zu nutzen letztendlich, weil du auch in der Stadt letztendlich auch super viele Möglichkeiten hast, zumindest den schnellen kleinen Einkauf zu machen. Ne? Jetzt vielleicht für einen großen Einkauf mit Bevorratung und sowas alles, das schleppst du vielleicht nicht von A nach B dann zu Fuß, aber ich sag mal so, für den ja, kleinen Wochen- oder Tagesbedarf, ja, wir haben ja häufig dann auch nur Tages- oder Zweitagesbedarf dann gekauft, was viele Städter ja machen, wenn sie halt von der Arbeit kommen, noch schnell in den Supermarkt rein und sich ein Abendessen holen oder so, ne? Also von daher glaube ich, dass es für manche Städte auch gar nicht so spannend ist dann.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, lass uns doch noch mal zum Schluss vielleicht ein spannendes Thema ansprechen für alle Zuhörenden, nämlich gar nicht am Alter festgemacht. Nichtsdestotrotz hast du mit 20 das Unternehmen gegründet. Ja, das ist direkt nach der Schule. Das ist eine ziemlich coole Aktion. Jetzt, das interessiert vielleicht andere auch in dem Alter, die mit dem Gedanken spielen, irgendwas Selbstständiges auf die Beine zu stellen. A, was würdest du denjenigen mitgeben, wie man sich grundsätzlich hilfreich oder klug vorbereitet, um sich, ist ja vollkommen egal, was man gründen will, aber um sich dem Thema Unternehmensgründung anzunähern? Und B, was für drei Tipps du jedem Gründer, jeder Gründerin grundsätzlich aus deiner Erfahrung heraus mitgeben würdest?
Also zu deiner ersten Frage, wie man, ich würde jetzt mal sagen, den ersten Schritt in die Unternehmensgründung, sage ich mal, findet, ist eigentlich die, also dass ich denke zum Beispiel an meine Vergangenheit, da ich hatte ein Gespräch mit einem Steuerberater, den ich auch einfach durch Recherche in Google dann ausfindig gemacht habe und ihn dann einfach angerufen habe. Und der meinte dann auch zu mir, sag mal, wie wäre es denn mit dem Coworking Space in Düren? Und durch die Einrichtung, würde ich sagen, habe ich den letzten und entscheidenden Schritt in diese ganze Blase von Unternehmensgründung gefunden, weil eben da Gleichgesinnte waren. Oder auch die ganzen Vorträge oder Veranstaltungen in diese Richtung ja, gezielt waren, wo ich davor gar keinen. Also ich wusste gar nicht, dass Düren sowas hat. Und ich glaube, dass die einfache Recherche mal nach sowas, denke ich, schon der erste Schritt wäre. Oder auch einfach also bei mir war es jetzt zufällig ein Stück weit, aber ich glaube, früher oder später wäre ich ja sowieso drauf gekommen. Also ich würde wirklich sagen, die einfache Recherche danach oder sich mal umhören vielleicht. Hat ja irgendwer auch schon mal Interesse gehabt an in einer Unternehmensgründung und ist schon einen Schritt weiter als du. Also ich glaube, dass das so der erste Weg wäre dahin.
Vielleicht ganz kurz für alle, die zuhören, ergänzend. Coworking Space, super cool, ja, haben wir auch unsere Erfahrungen mitgemacht, war immer klasse. Das Schöne hier in Düren ist, dass das Coworking Space gleichzeitig tatsächlich auch noch der zentrale Ansprechpartner für das Thema Gründungen in Düren ist. Na, das ist natürlich nochmal eine super coole Einrichtung zusätzlich, dass das noch mit dran gekoppelt ist. Ne?
Also zu deiner zweiten Frage, da das ergänze ich auch ein Stück weit, dass der ein Tipp wäre einfach das plumpe Recherchieren und das die einfachsten Dinge einfach zu machen. Ich habe damals auch während der Schulzeit oder als dann die Oberstufenphase angefangen hat, 2017, habe ich angefangen, einfach mir Notizen zu machen über irgendwelche Gedanken oder Ideen, die man unternehmerisch umsetzen könnte. Und dadurch kam der ganze Stein ins Rollen. Also das wäre halt genau der Tipp, einfach machen. Also einfach irgendwas hinschreiben. Und wenn dich das wirklich interessiert oder du dich damit nur ein bisschen mehr auseinandersetzt, als 2 Stunden oder 5 Stunden am Tag zu zocken und da ein bisschen mehr Zeit mit der Recherche auseinanderzusetzen, ich glaube, dann kommt der Stein schon ins Rollen.
Also das ist, das, was du gesagt hast, ist erstmal die Ideensammlung verschriftlichen, was man so im Kopf hat, dann recherchieren, einfach mal zu gucken, was gibt es da halt schon in dem Bereich. Dann der Austausch mit Gleichgesinnten, ja, auch, und jemanden zu finden, der schon gegründet hat und ähnlich dann unterwegs ist.
Oder auch das Interesse dafür hat. Also der Austausch ist, würde ich sagen, auch essentiell.
Okay. Und dann war noch ein Punkt, für Vorträge hattest du noch angesprochen, ne? Dass dir das Wissen einfach reinzuholen, was passiert beim bei der Unternehmensgründung wahrscheinlich so. Was waren das für Themen, die du da dir angehört hast?
Da gab es, also bei der Gründung, ich war dann zum Beispiel bei dem, wie heißt es nochmal, Extensia oder so, da gibt es, glaube ich, irgendeine Veranstaltung von der Stadt Düren oder so, die irgendwie so heißt. Und da wurde dann auch gesagt, was man denn machen muss, bevor man gründet. Und was dann danach kommt, also was man für Schreiben kriegt vom Finanzamt oder um was man sich alles kümmern muss oder vorbereiten muss. Und all diese all diese Sachen für die Ämter oder so, das waren alles Themen, worüber ich mich informieren musste. Also das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsaktivität, aber das war zum Beispiel auch hilfreich zu wissen und da Informationen drüber zu kriegen.
Ja. Also dann halt so irgendwie zu schauen, gibt es vor Ort in deiner Stadt oder Gemeinde irgendwie Unterstützung für Gründer, die halt so dich auf so Themen bringen wie an welche Behörde oder an welche Ämter muss ich mich halt letztendlich auch wenden dann, ne? Okay. Ja, mega spannend. Mensch, alle Fragen sind von unserer Seite aus beantwortet, oder Tommy? Hast du noch irgendwas offen?
Nee, absolut gar nicht. Ich fand's super gut. Es schreit nach einer Wiederholung, so irgendwie, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder spätestens in einem Jahr, um mal zu gucken, wie die Welt sich dann weitergedreht hat. Das Schöne da ist ja immer, dass wir eigentlich parallel laufen mit der Unternehmensentwicklung, ja, und sowieso viel in Kontakt stehen. Aber ich glaube, das schreit nach einer Folge. Was geht mit Lomogro in Düren Teil 2?
Ja, spätestens dann am 31.12.
Ja, kurz vor 12. Ja.
Kurz vor 12, ja, genau.
Ein schöner Folgentitel. Was geht mit Lomogro?
Ja.
Oder was fährt mit Lomogro? Ist wahrscheinlich besser.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, ja.
Ja.
Ja, super cool. Also, Joshua, vielen Dank, dass du heute da warst. Hier bimmelt der Wecker. Wir sind jetzt auch alle wach. Schön, dass du heute da warst.
Ja, war ein schönes Gespräch.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn Leute Fragen haben, die dürfen sich bestimmt vertrauensvoll an dich wenden. Alle Kontaktdaten zu Joshua und seinem Unternehmen Lomogro werden wir, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, in den Shownotes.
Ich habe dazu...
Ich kenne das Wort, der seit 2 Jahren werden wir verlinken. Ja. Und,
zu euren Shownotes. Wenn jemand auch mit mir das machen will, kann er sich auch melden.
Ja, also, ihr habt gehört, wendet euch gern jederzeit an Joshua per E-Mail, per Telefon oder per sozialen Medien, whatever, welchen Kanal er auch immer zur Verfügung stellt. Wir haben noch 1 Minute Zeit. Hat noch irgendeiner aus der Runde hier irgendwas Cleveres oder Schönes zu erzählen in der 1 Minute, so als Abschluss des Podcasts?
Gerade nicht, nee.
Hey. Dann danke Joshua, dass du bei uns warst und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel, viel Erfolg mit deinem
Gleichfalls.
Lieferdienst Lomocro und wir hoffen natürlich auch, wir würden dir gerne noch weitere Kunden auch an die Hand geben, die sich von dir unser Gemüse liefern lassen. Ja, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dir und ja, hören uns dann bald wieder.
Das machen wir ja.
Alles klar.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.